knisternde Geotechnik. Der Podcast mit Watermann und Weikemeyer.
Ein herzliches Willkommen allerseits. Mein Name ist Cedric Watermann und zusammen mit Thomas Walkemeyer will ich Sie durch die Welt unseres Geotechnik-Podcasts führen. Somit auch ein herzliches Willkommen an meinen Co-Host Thomas Walkemeyer. Moin, moin, mein lieber Thomas.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Cedric. Ich bin schon ganz gespannt auf unseren heutigen Podcast, unsere zweite Folge. Fühlt sich immer noch so an, als wenn es noch ganz frisch ist.
Ist es ja im Grunde auch noch. Und wir sind ja als Novizen auf diesem Gebiet auch nicht die, die jetzt alle dreimal die Woche irgendwie ihre Weisheiten in die Welt rausstreuen, sondern wir treffen uns ja nur alle zwei Monate. Und das hat natürlich zur Folge, dass unser Podcast in der Zwischenzeit, wenn die zwei Monate vergangen sind, ja, die Welt sich massiv weitergedreht hat. Also viele Dinge passieren können, mit denen wir vielleicht auch gar nicht gerechnet haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, damit auch die Zuhörer verstehen, wie kommen die eigentlich auf ihre Themen. Wir sammeln unterwegs immer so ein bisschen so Dinge, die uns ins Auge fallen. Wir haben quasi so eine Art virtuellen Spickzettel. Und ich habe mir auf diesem Spickzettel aufgeschrieben, Thomas Walkemeyer eilt im Moment von Messe zu Messe und ist ständig unterwegs, trifft Menschen, guckt sich neue Sachen an. Das fand ich super spannend, weil ich auch so ein Messetyp bin. Also das ist so ein Thema, was bei mir auf dem Spickzettel steht und diese Woche eigentlich behandelt werden müsste. Was steht denn so auf deinem Spickzettel?
Ja, ich habe über eine Freundin, die mich auf eine Dokumentation hingewiesen hat, mal auf Arte geschaut und habe dort gefunden, Arbeit ohne Sinn. Ne? Und das hat mich echt beschäftigt, weil der Titel sagt es ja schon so ein bisschen an. In der Dokumentation wurden halt Menschen aus den Jobs in der IT, der Rechtswissenschaft oder dem Baugewerbe interviewt. Und sie haben dort zu dem Thema etwas gesagt, wie sie die Arbeit sozusagen richtig ausgewrungen hat, also wie sie vor Erschöpfung in den Burnout gegangen sind, ohne es zu merken. Und das fand ich gerade, das sind ja hochqualifizierte Jobs, auch in der Wissensarbeit. Und wie kann das sein, dass diese Menschen sozusagen in den Burnout gehen?
Ja, das ist also wirklich ein spannendes Thema. Und ich muss sagen, du hast mich ja auf diese Sache auch schon mal aufmerksam gemacht. Und ich habe mir auch die Zeit genommen und das angeguckt. Wirklich interessant, müssen wir heute unbedingt drüber reden. Also im Grunde haben wir zwei Themen, wo ich sagen würde, auf den ersten Blick ein bisschen düster das eine Thema und das andere Thema Messen, das soll natürlich die strahlende Zukunft der Branchen darstellen. Also ein bisschen widersprüchlich, aber das macht es, glaube ich, auch interessant. Deswegen haben wir uns überlegt, wir werden diese beiden Themen heute behandeln und natürlich auch gucken, wie sich das Ganze thematisch zusammenführt. Fangen wir aber mal an mit deiner Karawane. Du warst tatsächlich viel unterwegs in den letzten Tagen. Wenn man dich mal ans Telefon kriegen wollte, war gar nicht so einfach. Der Chef ist aus dem Haus, der Chef ist auf Messe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das auch ganz gut, weil ich habe also auch sowohl privat als auch beruflich immer eine große Affinität zu Messen gehabt. Ich habe auf Messen ausgestellt, ich habe journalistisch gearbeitet auf Messen und ich gehe da natürlich einfach als Konsument und Interessent auch hin. Und für mich ist so eine Messe im Grunde immer, das ist so mein Gefühl, ich gehe in so ein Puppenhaus. Ich sehe die Welt in verkleinertem Maßstab. Die Dinge kommen irgendwie so komprimiert auf mich zu. Ich mag das. Und ich habe gesehen, du warst natürlich auf zwei wichtigen Messen, die in deine Branche gehen, die Geotechnik Dresden und Digitalbau Köln. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen darüber, was so deine ersten Eindrücke waren, bevor wir da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
Ja, tatsächlich waren es sogar noch zwei mehr, Cedric. Deshalb muss ich so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, der Chef ist nicht mehr im Hause. Ja, ich habe mich für mein Team ein bisschen rar gemacht, aber das mache ich natürlich nicht ohne Grund. Also meine Mission, das, wonach ich halt auch immer suche, ist die Sinnhaftigkeit in dem, was wir tun. Ne? Und da eine Leitfrage, macht Digitalisierung unsere Arbeit eigentlich sinnvoller oder nur effizienter, sinnlos? Und diese Veranstaltung, die ich besucht habe, das war in der GGU-Workshop in Zeitz. Eine ganz interessante Veranstaltung war dort, sich das Team der GGU aus den unterschiedlichen Niederlassungen einmal gemeinsam die Karten legen und mal schauen, was war in Projekten gut, was hat in Projekten nicht so gut geklappt. Dann der Partnertag der Mitteldeutschen IT. Das ist ja ein Anbieter für Serverlösungen mit dem Standort und vor allen Dingen einem Server Cloud-Standort auch in Deutschland, in Leipzig jetzt in dem Fall, und mit verschiedenen Services rund um Cloud und Software as a Service. Dann hast du es ja schon gesagt, der Geotechnik-Konvent in Dresden und die Digitalbau in Köln. was habe ich jetzt bei diesen ganzen Veranstaltungen, wo ich war, so beobachtet? Und das ist eben das Spannende. Ich habe wahrgenommen, dass wir uns wieder vermehrt in der realen Welt treffen. Und da schaue ich jetzt dann nicht nur auf mich. Also alle diese Veranstaltungen, die ich da besucht habe, waren sehr gut besucht von den Teilnehmenden. Und jetzt ist es so, in der Vergangenheit haben wir ja viel, Cedric, du weißt es, über Online-Meetings gemacht. Corona hat da ja einen massiven Beitrag zur Digitalisierung hier, eigentlich nicht nur hier, sondern weltweit gegeben. Und dann waren diese digitalen Räume natürlich auch eine Möglichkeit, im Austausch zu bleiben. Also diese Online-Meetings sind halt Räume, die auch bleiben werden. Aber ich beobachte eben auch das Bedürfnis nach Verbundenheit, nach einem echten Erleben in, ich sag mal, in der 3D-Welt. Ne? Diese authentische Interaktion so mit Teammitgliedern in realen Räumen, ne? Die nehmen wieder aus meiner Beobachtung wieder mehr Gewicht ein. Und auf diesen Veranstaltungen, wo ich jetzt war, da hat es ordentlich gebrummt und gemenschelt. Ne? Also manchmal habe ich mich gefühlt wie so in einem Bienenstock. Und dann habe ich mir den Tanz einzelner Akteure mal so ein bisschen genauer angeschaut und hatte danach wieder viele neue Gedanken, neue Ideen oder war eben total angesteckt und voller Tatendrang. Und das bin ich immer noch. Und ich finde, sowas erhöht auch dauerhaft so den Energielevel. Und wenn ich das mal wieder auf die Baubranche so ein bisschen rübertrage, dann ist es einfach so, dass wir einfach ein höheres Stockwerk erreichen. Also wir bauen immer mehr Stockwerke obendrauf und wenn wir aus einer höheren Perspektive dann wieder aus einem Fenster nach draußen schauen, dann sehen wir natürlich auch ein Stück weiter.
Ja,
also die Perspektive wird besser.
Ich glaube, das ist eben wirklich der interessante Punkt, denn diese Messen können ja beides sein. Sie können einfach nur so eine Art Verkaufsveranstaltung sein, so ein Schaufenster, du kriegst eine Demo vorgeführt und das war's und dann gehst du irgendwie mit einem Eindruck nach Hause. Sie können dich aber auch ganz persönlich packen. Du kommst mit dem Macher, mit den Leuten hinter den Kulissen wirklich in Kontakt. Du kannst dich austauschen, die Leute sind offen. Sie erzählen auch wirklich mehr über ihre Produkte als das, was so auf dem Zettel steht. Und das ist, glaube ich, aber die Frage, wie entwickelt sich das in die Zukunft? Ja, ist das im Moment auf einem guten Weg? Helfen diese Messen einen wirklich weiter? Oder geht das eher in die Richtung, und da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, was diese Arte-Doku eben rübergebracht hat, dass so trotz toller neuer Innovationen der eigentliche Arbeitsalltag für viele Leute sich sinnentleert anfühlt. Und forcieren diese Messen das eigentlich auch noch, indem sie uns eigentlich nur lauter Tools vor die Füße schmeißen, in die wir reinarbeiten, aber am Abend denken wir, mein Gott, was habe ich heute gemacht? Ja, hat mein Tag irgendeinen Sinn gehabt? Und das fand ich in dieser Arte-Doku wirklich erschreckend, was gute Menschen, die eine hohe Ausbildung haben, die fit in ihrer Arbeit sind, ja, wie ernüchtert, wie fertig die sind, bis hin zum Burnout. Ja, also diesen Widerspruch, den gilt es, glaube ich, wirklich mal aufzuklären. Wo bewegen wir uns da eigentlich hin?
Ja, ich glaube, ganz entscheidend, gibt es einen Sinn oder werden wir beschäftigt? Und man kann natürlich auf einer Fachmesse sein und dann, wenn man da einfach mal die Augen schließt und keiner Person ins Gesicht schaut, dann ist das wirklich ein Summen und Brummen, ohne dass man wirklich was versteht. Und das Verständnis gewinnt eigentlich erst dann, oder die Geräusche beginnen dann erst Bedeutung zu bekommen, wenn man sich einem Menschen zuwendet und ihm zuhört.
Aber ich kann mir vorstellen, du hast mit Sicherheit auch Beispiele erlebt, wo du sagst, zum einen, das hat super funktioniert. Ich habe mir ja was angehört, ich war im Gespräch mit einem Kollegen, mit einem Fachmann. Wir haben uns super ausgetauscht, aber das wird ja nicht immer der Fall sein. Ich denke, es gibt da auch Begegnungen, wo man einem Thema zuhört und dann merkt man irgendwie plötzlich, man kommt nicht mit, es berührt einen nicht, es trifft einen nicht und man steigt aus. Wie waren da so deine Erlebnisse?
Ja, ganz genau, Cedric. Also die Inhalte, die ich dort wahrgenommen habe, die haben mich nicht immer erreicht. Das ist einfach in der Natur der Sache. Nicht für jedes Thema geht man in Resonanz. Ne? Und dann bin ich dann plötzlich angefangen oder habe dann angefangen zu gähnen. Ne? Und das, obwohl ich die Nacht vorher ausreichend Schlaf bekommen habe. Und da habe ich dann einfach festgestellt, das Thema, was dort vorgetragen wurde, war nicht spannend für mich. Ne? Und aber was jetzt? Und ich bin halt so erzogen worden, dass man dann höflich sitzen bleibt und die Zeit bis zum Ende des Vortrags oder der Präsentation verstreichen lässt. Aber dann fingen meine Augen an zu tränen. Und als ich dann kurz schließen wollte, wurde es noch schlimmer. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann doch aufgestanden und habe mich bei dem Thema so ein bisschen rausgeschlichen, das dann mit mir nicht in Resonanz gegangen ist. Ja, was dann tatsächlich passiert ist, ich war ja nicht der Einzige, der draußen vor dem Raum stand, wo dieser Vortrag stattfand. Das heißt, ich bin mit anderen Menschen in Interaktion gegangen, habe da tolle Gespräche gehabt. Aber ich habe eben dafür selbst die Entscheidung getroffen und wurde nicht gezwungen, in dem Thema zu bleiben. Und es gab aber auch andere und viele andere Erfahrungen, die ich machen konnte, bei den Informationen, aus denen ich was lernen durfte, ne, die also im Prinzip an mein vorhandenes Wissensnetzwerk anknüpfen konnten. Oder bei digitalen Lösungen, die uns Anwendern in der eigenen Expertise zur Seite stehen und die Interaktion mit diversen Tools vereinheitlichen oder sogar automatisieren oder sogar die Komplexität aus dem System nehmen. Ja, da wurde ich eben hellwach.
Ja, ich glaube, das ist irgendwas, was so das Besondere an Messen ist, dass man eben so viele Interaktionsmöglichkeiten auf kurzem Raum hat. Ja, das passiert einem vielleicht in der Arbeit weniger. Da hat man irgendwie eine Diskussion und eine Stunde später trifft man erst die nächsten Leute. Bei den Messen geht das Schlag auf Schlag. Ich gucke mir was an, so wie du das geschildert hast. Ich höre mir was an, das erreicht mich, trifft mich nicht. Ich gehe raus aus dem Saal und vor der Tür, da steht schon wieder eine Gruppe Leute, unterhält sich und diskutiert. Und die Diskussion ist dann plötzlich interessant. In die steige ich mit ein und die bringt mich weiter. Und das ist, glaube ich, so, ja, das, was ich vorhin meinte, so dieser Mikrokosmos-Messe, dieses Puppenhausartige. Alle Entfernungen sind kurz, sind klein. Ja, ich gehe von einem Stand zum anderen, ich gehe von einem Panel zum anderen und kann sehr gut sortieren, was ist für mich interessant, was funktioniert für mich. Aber mal zum Inhaltlichen, was war denn so dein Eindruck? Wir haben das mal so ein bisschen so in so Diskussionspunkten zusammengefasst. Heutzutage gilt ja vielleicht, jeder entwickelt immer neue Tools und mehr Tools bedeutet mehr Sinnhaftigkeit. Ist das wirklich so oder muss man einfach feststellen, da ist auch ein Haufen Schrott dabei?
Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also mehr Tools erzeugen nicht gleichzeitig mehr Sinn, da hast du schon vollkommen recht. Wichtig ist, dass wir diese Tools dann dazu nutzen, um die Aufgaben, die wir haben, besser zu bewerten, besser zu analysieren, zu besseren Entscheidungen zu kommen und dadurch auch intelligentere Lösungen zu denken und zu entwickeln. Die Gefahr ist natürlich, dass wir uns dadurch, dass wir viele Tools einsetzen, einfach nur stärker digital beschäftigen. Und da sehe ich natürlich die Gefahr, ich kann auf einer Messe nicht alle Tools bewerten, aber ich sehe die Gefahr, dass wenn wir viele Tools einsetzen, dass wir viel arbeiten, aber eben keine echte Wirkung erzielen. Das heißt, dass diese Erregtheit, die wir haben, indem wir unterschiedliche Tools lernen müssen zu bedienen, das dazu führt, dass unsere eigene Expertise nicht mehr zur Wirkung kommt. Und das darf es natürlich auf gar keinen Fall sein. Ne? Und dann habe ich mir so überlegt, wie kann ich denn, ohne dass ich da stärker in diese einzelnen Tools, natürlich kann man sich davon begeistern lassen. Also jeder, der dort ein Programm, eine Softwarelösung vorstellt, ist natürlich total begeistert von seiner Lösung. Und dann kann man sich auch schnell wir sind ja Menschen, mit unseren Spiegelneuronen ist man dann in der Begeisterung drin, wenn das eigene Thema trifft. Aber wie kann ich da so ein bisschen vielleicht wissenschaftlich rangehen? Also, naja, pseudowissenschaftlich sage ich jetzt mal so. Ne? Und da habe ich mir überlegt, ich mache mal so innerlich so drei Fragen, die ich mir so mit jedem Gang auf einen Messestand so ins Bewusstsein rufe und mit dieser Intention ich dann in diesen Austausch mit demjenigen oder derjenigen gehe, die dort auf dem Messestand für ihr Produkt mich begeistern möchte. Und da habe ich mir überlegt, was sind die Wirkungen auf unsere Entscheidung? Also die erste Frage, die ich zu mir gestellt habe, war, wie verändert die Lösung konkret die tägliche Arbeit? Also was kann ich danach besser entscheiden als vorher? Die zweite war so, was fällt denn durch das Tool weg? Oder was ist die neue Arbeit, die ich danach habe? Also wird Arbeit tatsächlich weniger? Oder mache ich nur neue Dinge? Bei der dritten Frage habe ich mir Gedanken gemacht über die Rolle des Anwenders. In dem Fall natürlich die Rolle des Ingenieurs oder der Ingenieurin. Und wo braucht es bei der Lösung, die ich mir da angeschaut habe, weiterhin das Fachurteil des Experten oder der Expertin, also des Ingenieurs oder der Ingenieurin, und wo nicht mehr? So, das sind die drei Fragen. Also Wirkung auf Entscheidungen, Wegfall versus neue Arbeit und Rolle des Experten oder beziehungsweise der Expertin.
Nochmal, bevor du erzählst, was dabei rausgekommen ist, so rein von der Machart her, bist du mit diesen Fragen so richtig direkt auf die Leute los? Oder hast du das eher so in Gespräche einfließen lassen, dass sie gar nicht merken, dass sie zu diesem Thema befragt werden? Denn ich kann mir vorstellen, nicht jeder möchte ja auf sowas antworten, oder?
Ja, ich bin ja kein Soziologe, also ich bin, was das angeht, auch nicht erfahren. Ich bin natürlich bei dem ersten mal mit diesen drei Fragen direkt auf den Messestand aufgeschlagen und habe dann gemerkt, das fühlt sich für mich blöd an, ne? Und für mich, wenn sich das für mich blöd anfühlt, dann fühlt der andere sich auch wie unter dem Mikroskop, ne? Also habe ich dann gesagt, okay, ich mache das anders. Ich gehe einfach von Stand zu Stand und dann werde ich mir diese Fragen implizit im Kopf behalten und diese Antworten dadurch herbeiführen, indem ich einfach um diese Fragen herumschiffe, sodass dass ein natürlicher Redefluss stattgefunden hat und nicht jemand das Gefühl hat, er muss hier eine hochnotpeinliche Befragung irgendwie über sich ergehen lassen. Ja. Und was ich auch gemacht habe, also ich habe mir nicht die Branchenriesen angeguckt, sondern ich habe mir die besonders angeschaut, die eben in der Start-up-Szene dort präsent waren. Und das war natürlich auch wieder noch ein ganz anderes Klientel, einmal vom Alter her natürlich, von dem Engagement und von der Begeisterungsfähigkeit, habe ich mich natürlich auch ein bisschen anstecken lassen, aber immer wieder auf der Sachebene zurückgegangen, habe geguckt, sind wir noch bei unseren drei Fragen oder habe ich zu jeder dieser drei Fragen eine gute Antwort für mich, die ich dann im Nachgang für mich bewerten kann.
Und vom Praktischen her, immer wenn du dann so Gespräche geführt hast, hast du dich hinterher kurz zurückgezogen und das Ganze ein bisschen rekapituliert und aufgeschrieben? Oder wie bist du damit umgegangen, damit auch keine Erkenntnis verloren geht? So einfach ist das ja gar nicht.
Ja, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht zu den einzelnen Startups, die dort vertreten waren. Und diese Notizen sind dann in meine Bewertung dann nachträglich eingeflossen.
Jetzt sind wir natürlich gespannt, was ist dabei rausgekommen, wenn Thomas Walkemeyer über die Messe geht, befragt alle und ist hinterher ein ganz Streifen schlauer. Jetzt wollen wir natürlich auch schlauer werden. Also wie hast du das Ganze sozusagen am Schluss bewertet? Was ist für dich dabei rausgekommen? Wie ist die Struktur auch? Also da bin ich jetzt echt gespannt.
Ja, also ich habe tatsächlich mich an diesen Oberbegriffen dieser Frage, also Wirkung auf Entscheidung, ne, das war die erste. Die zweite war Wegfall versus neue Arbeit und die dritte war Rolle des Ingenieurs. Daran habe ich mich stringent gehalten. Und dann habe ich mal geguckt, so was ist denn daran an Erkenntnissen für mich zurückzugewinnen aus diesen Gesprächen? Und dann, ich fange einfach mal an bei der ersten Frage, Wirkung auf Entscheidung. Da habe ich eben festgestellt, dass ich denke, das gilt auch über die Start-up-Szene hinaus, dass die Systeme sich immer mehr von der Datensuche wegbewegen in die Datenauswertung. Also das Thema KI ist natürlich allgegenwärtig gewesen. Ich habe nur einen einzigen Messestand identifiziert. Ich war ja 3 Tage auf der Digitalbau in Köln. Einer, mit dem ich dann am Abend zum Essen war, meinte so zu mir: Thomas, da kennst du ja jeden Aussteller mit Namen. Jetzt meine ich so: Ja, so schlimm ist es nicht. Ne? Aber natürlich habe ich mir Zeit genommen dafür, ne? Und das ist auch wichtig. Und das ist auch nochmal so eine Erkenntnis. Wenn man für eine Sache keine Zeit hat, dann trifft man auch vielleicht schnellere Entscheidungen, die dann eher in Richtung Standard gehen als in Richtung Kreativität. Also diese Umfrage, ne? Wenn ich mir nicht die Zeit dafür genommen hätte, dann hätte ich sie wahrscheinlich nicht gemacht. Dann hätte ich auch einen wertvollen Input nicht generieren können, für mich nicht und auch nicht für unseren Podcast. Das heißt, für manche Dinge sollte man sich Zeit nehmen, idealerweise natürlich für die Dinge, die einem Freude bereiten. Dann nochmal vielleicht zurück, Wirkung auf Entscheidung. Also Datensuche geht in Richtung Datenauswertung und ganz klar, hier braucht es den Experten, hier braucht es die Expertin, damit eben man findet zwar schneller, hat dadurch natürlich auch ein hohes Maß an wertvollen Informationen. Und dadurch, dass man bei der Datensuche enorm viel Zeit spart, können sich eben auch bessere Entscheidungen ableiten lassen. Man hat dann eben für dieses eigentliche Entscheiden, Bewerten sehr viel mehr Zeit, weil das Projekt mag zwar vielleicht nicht effektiv schneller sein, aber es kommt vielleicht zu einer besseren und intelligenteren Lösung, weil man eben mehr Varianten abgewogen hat. Und das passt, finde ich, wunderbar, dass man daraus eine andere Wirkmächtigkeit bekommt. Und was auch vielleicht nochmal ein interessanter Aspekt ist, dadurch empfindet man sich selber auch sehr, sehr viel stärker dem Sinn verbunden. Ne? Also wir wollen ja nicht zu einem Datencrawler werden, sondern wir möchten ja aufgrund der Daten, die wir gefunden haben, entsprechende Entscheidungen ableiten und dadurch, dass unsere Expertise besser auf die Straße bringen können.
Wenn ich jetzt die positiven Merkmale sehe, wie ist überhaupt so die Verteilung gewesen? Kannst du in etwa das auch so ein bisschen qualifizieren oder quantifizieren? Das ist ja dann in dem Fall eher die Frage. Hast du das Gefühl gehabt, dass viele da auf einem guten Weg sind, dich also auch verstehen mit deinen Bedürfnissen als Ingenieur, wo du drauf hinaus willst? Oder sind da auch doch auch viele dabei, deren Tools und deren Anwendungen, die sie anbieten, ganz okay und ja, man könnte sagen, so nice to have sind, aber nicht wirklich wichtig? Und noch viel schlimmer, gibt es viele von denen, wo du sagst, das ist wirklich etwas, was die anbieten, was nicht mehr macht wie Arbeit entleeren, aber mich nicht wirklich vorwärts bringt und am Ende lande ich da, wo die Arte-Doku landet, nämlich beim Burnout und bei der völlig sinnentleerten Arbeit. Wie war so die Aufteilung? Was ist so dein Eindruck? Wo steht die Branche?
Ich habe also 14 Unternehmen auf der Messe besucht und sie sozusagen dieser impliziten Befragung unterworfen. Obwohl, das ist das falsche Wort. Aber egal, ne? Also einfach damit man mal eine Zahl hat. Und habe dann daraufhin meine Erkenntnisse gewonnen. Und was ich auch noch wahrgenommen habe, ist, dass die Start-up-Szene stärker darauf schaut, wer ist denn derjenige, der damit arbeiten muss. Das fand ich als sehr inspirierend. Also es gab da zum Beispiel ein WhatsApp-ähnliches System, mit dem man Baustellen sozusagen managen konnte. Und dann hat man sich überlegt, ja, wer ist denn derjenige auf der Baustelle, der diese Daten dann erhebt? Was weiß ich, hier der Bereich muss mal aufgeräumt werden. Hier habe ich ein bestimmtes Material, was noch verwertet werden kann. Hier habe ich folgende Rohre, da habe ich die Untersuchung, die noch gemacht werden muss. Also wer arbeitet denn mit dem System? Und da ist es dann so gewesen, dass die geschaut haben, also unsere Software muss für den Techniker nutzbar sein. Ne? Und welches Gerät setzt denn der Techniker ein? Und ja, sein Smartphone. Ne? Also haben sie sich überlegt, wie können wir das so machen, dass er mit der vorhandenen Technik, die er schon vorinstalliert hat, einfach einen Mehrwert generiert, ohne dass ich ihn mit der Anwendung überfordere. Und da war es auch eine tolle Erkenntnis. Da hat ein Anbieter, der hat zum Beispiel sich für diese Baustellenbesichtigung und Baustellenbewertung und für das Abarbeiten von Checklisten und Reparaturen und so weiter, hat er sich so überlegt, dann mache ich so eine 3D-Brille, die derjenige dann aufsetzen muss. Das hat sich jemand überlegt, der von dieser 3D-Brille total begeistert war. Das war aber nicht der Anwender vor Ort. Ne? Der hat sich das einmal aufgesetzt und gesagt, das mache ich nicht. Ich laufe nicht mit einer 3D-Brille durch die Baustelle. Ne? Ich mache mich ja lächerlich. Ne? So, und was hat dann der Softwareanbieter gesagt? Er hat gesagt, okay, ich programmiere das um, die 3D-Brille raus, ich mache eine App, die er auf seinem Handy installieren kann und dann kann der damit sozusagen eine Bauschadensmeldung bearbeiten, ohne dass er sich eine 3D-Brille aufsetzen muss. Also da ist dann auch so, dass die Anwender auch von der Technik her noch überfordert sind oder das wird vielleicht, wir hatten ja auch mal das Problem, Maske zu tragen, das ist dann auch irgendwann in den normalen Alltag übergegangen. Vielleicht wird es irgendwann mal so sein, dass die Leute auch bereit sind, so eine Augmented Reality Brille oder Mixed Reality Brille aufzusetzen, um dann ihre Arbeit durchzuführen. Aber zurzeit ist es wahrscheinlich eher so, dass die Entwickler sich davon begeistern lassen und nicht der Anwender. Und da müssen wir natürlich auch Bezug drauf nehmen und vor allen Dingen, das müssen wir berücksichtigen, weil sonst entwickeln wir Softwarelösungen, die zwar wirklich total spannend sind, aber die keiner anwenden will. Ne?
Weil das ist ja jetzt für mich eben genauso das Interessante. So habe ich Messen auch immer erlebt. Ich treffe da Tüftler, ich denke Leute, die haben eine tolle Idee. Und dann gibt es eben welche, die entwickeln das nur für sich selber, hat man den Eindruck. Es gibt überhaupt keinen Markt dafür. Und bei anderen denkst du, Mensch, genau das suche ich schon seit 2 Jahren. Und du bist scheinbar einer, der mich versteht, mich mit meinen Anwendungen. Was mich natürlich jetzt interessiert, was ist dein Eindruck, was überwiegt? Also sind es die wirklich guten Leute, die uns als Anwender im Blick haben? Ist das die Mehrheit der Anbieter? Oder gibt es mehr von denen, wo wir am Ende bei der Arte-Doku landen, nämlich im sinnentleerten Arbeiten und in totaler Unzufriedenheit? Die Software an sich wirkt aber ganz toll und super entwickelt, aber sie funktioniert eben mit dir und mir nicht. Was ist eher sozusagen der Schwerpunkt? Sind wir die Guten oder sind wir auf den Messen, finden wir eher die Schlechten?
Was ich wahrgenommen habe, ist, dass die Softwareanbieter in der Startup-Szene, weil nur die habe ich ja sozusagen befragt, dass die verstanden haben, dass wir Dinge wegnehmen müssen. Also Suchen muss weg, Ne? Das Übertragen muss weg, das Formatieren muss weg, das Wiederholen muss weg.
Mhm.
So, und neu ist eben, dass dieses Wissen dann strukturiert zur Verfügung gestellt wird, dass KI die Ergebnisse schon mal vorkonfiguriert, sodass wir eben eine bessere Sicht auf die Daten bekommen und dass eben Systemdenken stärker in den Fokus genommen wird und statt Einzelfallbearbeitung. Das heißt, es werden viele Dinge, viele Stränge werden zusammengenommen und zu einem festen Knoten verarbeitet. Und das finde ich, das machen die ganz hervorragend. Und der dritte Punkt, den ich ja beleuchtet hatte, die Rolle des Ingenieurs, ganz entscheidend, das habe ich eben wahrgenommen, die bleibt zentral. Also Ingenieurinnen und Ingenieure werden weiterhin die Dinge bewerten, werden weiterhin die Verantwortung haben und werden dieses Kontextverständnis haben müssen. Und wo werden sie entlastet? Bei der Routine, bei der Datensammlung und bei diesen ermüdenden und sinnentleerenden Standardprozessen. Und das finde ich, ist eine sehr, sehr positive Nachricht und Erkenntnis, die ich da gewonnen habe. Aber ich habe natürlich trotzdem einen Hammer noch wahrgenommen. Ne?
Okay, weil das ist nämlich jetzt, ich habe so, wenn ich das zusammenfasse, eher das Gefühl, dass du eigentlich recht positiv überrascht warst. Das heißt, du hast mit jungen, aufstrebenden Unternehmen gesprochen und dein Grundeindruck ist der, dass sie viel von dem verstanden haben, was gebraucht wird. Aber wahrscheinlich nicht nur, oder? Also es gibt auch Tendenzen, wo du sagen würdest, da bin ich nicht mit einverstanden. Ich fürchte mich vielleicht nicht davor, aber das muss in eine bessere Richtung gehen, oder täuscht mich das?
Ja. Also in diesen Einzelgesprächen war das alles heil und war alles gut. Und genauso, wie ich mir das für die Anwender in dem Bauwesen und dann natürlich in der Geotechnik wünschen würde. Aber dann gab es ja noch diese Panel-Diskussion, auch auf der Digitalbau gab es die, wo dann ein Verband oder ein Unternehmen oder zusammen auch zu einer Diskussion eingeladen haben. Und da habe ich eben mitbekommen, wie unzufrieden die Anwender und auch manche Softwareunternehmen sind, dass es immer noch viel zu viele Datensilos im Bauwesen gibt. Ne? Das ist, mag jetzt vielleicht ein bisschen zu vereinfachend klingen, aber Digitalisierung bedeutet eben nicht, einen schlechten analogen Prozess in einen schlechten digitalen zu überführen. Ne? Man kann eben auch sehr effizient in die falsche Richtung sprinten. Ne? Also, und dann noch eine Sache, ein Standard ist eben nicht ein Standard, wenn es viele gibt. Das ist, ich meine, das ist so einfach, aber alle reden immer von Standard, aber sie verstehen nicht, dass wenn 10 Standards da sind, dass es eben ein Durcheinander ist. Und dann kommen noch die Portale dazu. Ne? Jeder baut ein eigenes Portal auf und dann möchte er natürlich, dass sich sein Standard durchsetzt. Das sehen andere aber anders. Bei diesem Versuch, diese Datensilos aufzubrechen, da scheitern eben viele. Das habe ich wahrgenommen. Was machen sie dann? Und jetzt kommen wir zu dem, was sich wieder mit der Arte, mit der Dokumentation auf Arte, Arbeit ohne Sinn verbinden lässt. Sie erfassen die Informationen und die Vorgänge dann nochmal doppelt oder vielleicht sogar dreifach. Ne? Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass das auf keinen Fall passiert.
Das ist ja ein interessantes Ding, weil du hast das gerade angesprochen, dieser Satz, etwas Altes Analoges zu nehmen und etwas in etwas genauso Altes, aber nur Digitales zu verwandeln. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großer Punkt. Ich habe da mit Bekannten vor einiger Zeit auch drüber diskutiert, wo die gesagt haben, in ihrer Firma läuft es auch nicht so richtig, weil sie trauen sich einfach nicht, alte Themen mal ganz wegzuschmeißen, neu zu denken, von analog nicht in digital zu übertragen, sondern analog zu beenden und neu digital zu denken. Wir sind immer so, dass wir das Alte nehmen wollen. Ja, wir wollen an die Dampflok den Elektromotor anschrauben, anstatt zu sagen, die Dampfära ist zu Ende, jetzt kommt die Elektroära und die denken wir neu. Und da liegt oft das Problem. Du guckst dir Sachen an und siehst, die sehen ja immer noch so ähnlich aus. Da sind ja immer noch diese komischen Räder von der Dampflok dran, obwohl da seit 20 Jahren eine Elektrolok fährt. Warum machen wir das? Warum trauen wir uns nicht mal einen Strich zu ziehen und zu sagen, das Analoge muss ganz raus, Reset, und jetzt denken wir neu digital. Ist das einfach in uns Menschen nicht so drin? Können wir das nicht? Müssen wir immer an dem Alten festhalten, dass es uns gut geht? Wie siehst du das?
Ja, auch da schaue ich immer mal gerne in mich hinein. Ich bin ja auch so ein Bewahrer. Ich kann ja nichts wegschmeißen.
Mhm.
Und dadurch hat man natürlich irgendwann keine Bewegungsfreiheit mehr, ne? Weil man alles um sich herum angehäuft hat, dass man weder vor noch zurück kann. Und da ist es so, wie du sagst, wir müssen schauen, ist ein analoger Prozess in der digitalen Welt überhaupt so sinnvoll? Oder denken wir einen digitalen Prozess nochmal ganz von Anfang an? Das heißt, wie sollte ein digitaler Prozess, wenn alles gut läuft, idealerweise stattfinden? Und dann können wir zu der Erkenntnis kommen, dass das im Analogen schon schlecht war und dass wir das auf keinen Fall digital so abbilden, ne? Sondern wir gucken, was hat der Prozess für ein Ziel, wie wollen wir das Ziel nutzen und wie können wir, weil wir es ja digital machen, wie können wir aus diesem Ziel, das wir dann erreichen, einen Mehrwert für andere Ziele mitentwickeln oder mitdenken. Also im Prinzip müssen wir auch alle analogen Prozesse und wenn sie noch so gut sind, nochmal digital neu denken. Auch gerne zu diesem Thema dann auch Jüngere mit dazu holen. Also das ist ja häufig so, dass bei vielen Unternehmen ja nach wie vor der Chef die Entscheidung trifft, auch welche Software angeschafft wird. Halte ich nicht für die beste Lösung. Ich würde sagen, dass ein Team sozusagen zusammenkommen muss, sich über die Prozesse einmal unterhalten und dann entscheidet man, in welche Richtung man mit welcher Softwarelösung gehen möchte. Und da sollten alle beteiligt sein und nicht einer und die anderen sind nur die Betroffenen. Hm.
Ja, ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Weg. Weil ich denke, das ist eben auch heute das Problem. Wir sind ja doch eben so diese Generation, die nicht mehr so weit von der Rente entfernt ist. Allerdings wissen wir auch, es wird in Zukunft noch länger gearbeitet werden müssen. Das ist eben das andere Thema. Und unsere Generation muss irgendwie, sie weiß eine Menge und sie hat eine Menge Ahnung. Sie muss aber auch mit den 25-, 30-Jährigen zusammenarbeiten können. Also der Anteil der Menschen, die im Arbeitsprozess sind, der altersmäßige Range wird ja immer größer. Ja, und ich habe das Gefühl, dass viele Firmen gerade auch da total versagen, dass sie nämlich eben auch sagen, ja, die Jungen, die stehen automatisch für das Digitale, für das Neue und die Alten sind die Bewahrer, die im Keller alles gesammelt und gestapelt haben. Ich glaube aber nicht daran, dass das unlösbar ist. Ich glaube, dass das lösbar ist. Das setzt nur neue Qualitäten voraus, eben den 30-Jährigen und den 60-Jährigen so interessant zusammenzupacken, dass beide zu ihrem Recht kommen, dass beide auch ihre Fähigkeiten nutzen und am Schluss was wirklich Gutes dabei rauskommt und nicht die Jungen nur darüber nachdenken müssen, wie sie die Alten endlich loswerden, damit die Bahn frei ist. Da geht es ja zum Teil wirklich in manchen Unternehmen drauf hin. Ja, die Politik sagt aber, ihr müsst bis 70 arbeiten, ja, weil anders kriegt ihr eure Rente nicht zusammen. Also das ist ja ein ganz, 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 ganz mieser Prozess. Und da sind ja alle aufgerufen, irgendwie was dran zu tun und es nicht nur zu verwalten. Und im Moment habe ich so das Gefühl, sind wir da eben ja, in so einer Schockstarre und verwalten nur und gucken.
Ja, ja und du hast vollkommen richtig gesagt, wir müssen alle Generationen da mit berücksichtigen und mitdenken. Jeder hat tolle Ideen und Gedanken. Und ich sage mal so, die Jungen sind schneller, aber die Alten kennen die Abkürzung. Aber manchmal ist eben die Abkürzung, die funktioniert nur einmal. Ne? Und bei den Jungen ist es so, das hilft denen auch nicht, weil die dieses Netzwerk derjenigen nicht haben. So, dann müssen wir uns mal überlegen, wie können wir denn dieses Denken in Abkürzungen auf Erfahrung basierend, wie können wir das denn so verfügbar machen, dass auch die Jungen dieses Wissen mitnutzen können und in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Und da ist, finde ich, zum Beispiel so eine Mentorenrolle, finde ich, ganz großartig, ne? Dass man den Jungen auch die Möglichkeit gibt, Dinge selber zu entscheiden und wenn sie aber unsicher sind, sich dann von einem Mentor in dem Unternehmen, der Silberrücken, dann einfach mal eine Expertise einholen. So, und dann ist es was ganz anderes. Dann, wenn ich frage nach einer Expertise, dann habe ich schon das Mindset offen, um auch diese Antwort zu akzeptieren. Aber wenn ich immer nur in eine Richtung gedrückt werde, weil ich nicht verstehe, warum der das in dieser alten Weise noch machen will, obwohl es doch modern und digital viel besser geht, dann sperre ich mich innerlich. So, und diese menschlichen Aspekte, die müssen wir natürlich auch mit berücksichtigen und die müssen auch in der Digitalisierung ganz, ganz wichtig mitgedacht werden.
Abschließend das Ganze vielleicht doch nochmal ein bisschen zusammenfassen, denn du hast ja doch innerhalb relativ kurzer Zeit verschiedenste Messeeindrücke sammeln können. Und wenn man dagegen eben beispielsweise die Arte-Doku nimmt, die ja auf Zahlen von 2022 basiert, da könnte sich ja zwischenzeitlich schon wieder was getan haben. Also was ist dein Eindruck? Ist das eher ein positiver Sagen, die Messen, es geht nach oben, auch so wie du dir das positiv vorstellst? Oder hast du das Gefühl, dieses Arte-Thema ist in Wirklichkeit immer noch da und es rumort und die Leute haben ein schlechtes Gefühl und es geht eher abwärts als aufwärts mit uns. Was ist so dein Eindruck, kurz zusammengefasst?
Ja, Cedric, also mein Fazit aus den Dingen ist, dass Arbeit ohne Sinn, dass das verstanden wird, was das mit Menschen macht, nämlich sehr viele negative Dinge bis in den Burnout hinein. Und dass wir den Menschen wieder stärker oder dass wir den Menschen stärker in den Fokus nehmen müssen, dass wir ihm eine Sinnhaftigkeit geben. Und das erkenne ich eben auch in den Entwicklungen der Softwarelösungen, die dort auf der Digitalbau zur Verfügung gestellt wurden. Gerade auch mit Hinblick darauf, dass geschaut wird, wer muss denn diese Daten erheben? Wer muss denn mit den Daten interagieren? Wer muss denn auf der Grundlage dieser Daten Entscheidungen treffen? Dass das vom Menschen her gedacht wird, das habe ich bei den meisten feststellen können und das stimmt mich positiv für die Zukunft.
Das klingt gut. Das finde ich ja dann doch immer positiv. Denn man muss ja sagen, wir hoffen ja und wir wollen ja auch in unserem Podcast versuchen, eine positive Linie, einen positiven roten Faden in dem zu finden, was wir machen. Und wenn es mal nicht so läuft, auch Ansätze zu bieten, zu sagen, wie kann es besser gehen. Und Tipps geben, das ist auch immer ein Bereich, den wir hier haben wollen. Deswegen schließen wir unser ganzes Messethema mit dir als Messebesuchsexperte natürlich ab, weil wir wollen von dir natürlich auch noch mal ein bisschen wissen, hast du ein paar Ideen, ein paar Tipps, wie man sinnvoll eine Messe besucht? Ich kann mich entsinnen, früher, wenn ich so als junger Mensch auf Messen gegangen bin, dann sah man immer nur Leute, die berühmte Tüten irgendwo umhängen hatten und Prospekte sammelten und Tüten sammelten. Das gibt's immer noch, aber vielleicht eher im Konsumerbereich. Wenn der Profi, der Berufsanwender auf eine Messe geht, so wie du das machst, was ist der richtige Weg, so dass diese Messe für mich was bringt, dass ich auch irgendwie das Gefühl habe, ich komme mit guten Eindrücken für mich nach Hause. Wie handhabst du das praktisch?
Na, das, was du gerade erzählt hast, habe ich natürlich auch schon auf vielen Messen verkehrt gemacht. Ich bin einfach hingegangen über die Messe, ohne dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe, mit welchem Ziel. Also mein Tipp wäre für Fachmessen, allgemein für Veranstaltungen, das können auch Fortbildungen sein, dass ich mir selber überlege, was ist mein Ziel? Was möchte ich danach besser können? Was möchte ich danach besser entscheiden? Was möchte ich an Informationen dazu gewonnen haben? Also das heißt, nicht Prospekte sammeln. Ich habe hier hunderte von Jutetaschen mit Prospektmaterial von diversen Messen, die ich nie wieder angefasst habe. Wichtiger finde ich, dass man sich gezielt Fragen im Voraus stellt, ne, weil das dann natürlich die Antworten auch herausfordert und dass ich mehr mit den Menschen die Gespräche führe, also nicht so sehr Demos, das heißt mit den Menschen interagieren, weil Vertrauen ist ja auch eine wichtige Sache, die sich im Gespräch zum Beispiel sehr schnell ergibt. Glaube ich dem Ansprechpartner, dass er das, was er mir da erzählt, auch auf die Straße bringt. Das heißt also, kann ich mit ihm längerfristig zusammenarbeiten? Wird er meine Herausforderungen dauerhaft für mich mitgestalten und in ein besseres Ergebnis hinein transformieren? Und Nachbereitung ist auch nicht verkehrt. Also nicht Prospekte sammeln und dann hinterher alle Prospekte sich durchlesen. So viel Zeit hat man ja gar nicht. Aber immer mal wieder ein paar Stichpunkte machen oder ein paar Stichworte sich aufschreiben und daraus dann eine Erkenntnis ableiten. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, den ich jedem mitgeben würde, für die, egal welche Veranstaltung. Und dann noch so als Letztes, wenn ich gute Fragen habe, dann gewinne ich meist auch gute Erkenntnisse. Das ist wie mit den digitalen Prozessen, Shit in, Shit out. Aber wenn man sich Mühe gibt bei den Fragen, dann wird es auch hinterher zu guten Antworten kommen. Und wenn das eben nicht ist, habe ich ja immer noch die Freiheit, einfach den Stand zu verlassen und mich dem nächsten Stand zuzuwenden.
Das ist dann richtig.
Thema Selbsterlaubnis, ne? Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeit.
Genau. Ja, das klingt gut für mich. Damit kommen wir schon fast zum Schluss unseres heutigen Podcasts. Aber da wir ja so einen spannenden Namen haben, nämlich das Knistern im Namen haben und dieses Knistern bei uns ja bedeuten soll, dass Dinge sozusagen spannend sind, dass Dinge positiv sind. Deswegen eben also auch die Frage, wenn ich das Gefühl habe, dass Arbeit sich wirklich mal leer anfühlt, wie finde ich das Knistern wieder? Was ist der richtige Weg, um es wieder spannend zu machen? Was ist so dein Eindruck? Was sind so deine Gedanken? Wie gehst du das an?
Das ist jetzt natürlich wirklich eine fette Frage. Wie? Also jetzt muss ich ja ein Geheimnis offenbaren. Also wenn ich das Gefühl habe, dass sich Arbeit hohl anfühlt, also wenn ich da überhaupt keinen Bock zu habe und merke, dass Energie weggeht, ne, dann stehe ich meist auf und hole mir einen Kaffee und unterhalte mich mit anderen. Und dann wird das meist besser. Manchmal ist man nicht Teil der Lösung, ne, sondern nur Teil des Problems. Und wenn man dann sich mit anderen austauscht, dann kann es dazu führen, dass jemand anders einem einen tollen Lösungsgedanken mitgibt. Und deshalb finde ich, ist es ganz wichtig, dass es weiterhin menschelt und dass man sich, und wenn es in der Teeküche ist, einfach mit anderen austauscht, um dann nach der besseren Lösung zu angeln. Und diese Erkenntnis dann ist natürlich auch so, das wird jeder sicherlich auch von sich aus bestätigen, wenn man für eine Sache, wo man ordentlich dran rumgeknabbert hat, plötzlich einen Gedanken bekommt, wie es dann doch leichter und besser geht, das ist großartig. Da fühlt man sich, da strömt Energie durch einen durch, da ist Begeisterung da, da möchte man eigentlich die Welt umarmen. So, das wäre jetzt so mein Tipp noch zum Schluss. Einfach, wenn sich was hohl anfühlt, aufstehen, weggehen, mit anderen Leuten austauschen und dann inspiriert zurückkommen.
Das ist gut. Das erinnert mich daran, ich habe mich vor einigen Jahren, als mein Vater noch geistig einigermaßen fit war, der ist dann mit 92 auch mit Demenz gestorben, da waren diese Gespräche nicht mehr möglich, aber der war lange Zeit Kommunalpolitiker und wir haben uns darüber unterhalten, warum Politik heute aus unserer Sicht nicht mehr so gut funktioniert wie in den 70er, 80er Jahren, als er Kommunalpolitiker war. Und da hat er gesagt, seiner Meinung nach, damals haben die ihre Ratssitzungen gehabt, da sind auch viele hohle Gespräche gefallen, so wie du das gerade beschreibst. Danach sind die aber in die Kneipe gegangen, haben ein Bier getrunken und da dann Politik gemacht. Und da haben die Gespräche stattgefunden, die dann bei der nächsten Ratssitzung den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht haben. Und heute, die jungen Politiker, die heute im Rat sitzen, die müssen sofort nach der Ratssitzung nach Hause kommen, weil da sitzt die Familie und sagt, du darfst wohl 2 Stunden Ratsarbeit machen, aber in die Kneipe gehst du hinterher nicht mehr, weil die denken, da wird nur getrunken. Er sagt, das ist falsch. Wir haben die echte Politik erst dann da gemacht, weil da hat es gemenschelt. Ja, da waren die Gespräche, da waren wir auf Augenhöhe. Da hat auch der SPDler mit dem CDUler ganz freundschaftlich geredet, obwohl sie sich noch eine Stunde vorher gestritten haben. Und das gibt es heute nicht mehr. Und das ist vielleicht genau das, was du sagst. Die Gespräche in der Teeküche, in der Firma können manchmal die wichtigeren sein als die in einem hochwichtig zusammengesetzten Panel. Also die menschliche Komponente ist ganz, ganz, ganz entscheidend, dass sie sich frei entwickeln kann. Und das ist vielleicht, glaube ich, eben so ein Thema, wo wir wieder mehr dafür tun müssen, dass das eben auch tatsächlich so funktionieren kann.
Ja, stimme ich dir zu. Wir müssen uns ab und an Räume schaffen, die außerhalb unseres gewohnten Umfeldes sind und dann bereit sein, auch mit den Menschen zu interagieren, mit den neuen Kontakten, die wir da treffen. Und auch andere Meinungen mal sich anhören. Und dann kann es dazu führen, dass man selber aufgrund der anderen Gedanken zu einer dritten Meinung kommt. Und die ist vielleicht sogar viel besser als die, die man am Anfang hatte. Und das gilt natürlich genauso im Ingenieurwesen wie bei vielen anderen Aspekten des Lebens.
Ja. Ja. Da bin ich mir auch sicher. Also werden wir uns demnächst öfter in der Kneipe treffen. Das ist sozusagen dann meine Quintessenz aus der ganzen Geschichte, da freue ich mich schon drauf. Nein, aber im Ernst, diese Gespräche sind, glaube ich, sehr wichtig. Wir wollen noch einen kurzen Ausblick machen aufs nächste Mal, beziehungsweise auf Dinge, die in der nächsten Zeit passieren, die wir unseren Hörern, unseren Kunden, unseren Freunden anbieten werden. Thomas, wir haben ein Webinar im Moment aufliegen, ein neues, wenn du kurz ein bisschen was dazu erzählst.
Ja, also am 15. April findet ein Webinar statt, wo 2 Softwarelösungen nebeneinander gestellt werden. Das ist einmal das GIS-System QGIS und die zentrale Datendrehscheibe GIGO Connect. Wir haben das mal Vervielfachung der Möglichkeiten genannt. Da geht es eben darum, wie GIGO Connect mit parametrisierten geotechnischen Fachdaten nahtlos in QGIS integriert werden kann, beziehungsweise dort entsprechende Bohrsäulen in 3D dargestellt werden können. Also wir verschmelzen sozusagen unsere Datendrehscheibe mit der GIS-Welt. Das ist sicherlich ein spannendes Thema, könnte ich mir vorstellen, dass sich viele dafür interessieren. Und wir zeigen das mal 1 Stunde kostenfrei. Also da kann man sich zu dem Webinar anmelden. Ich glaube, Cedric, du wolltest da noch einen Link in den Shownotes reinstellen, richtig?
Genau, wir haben ja Shownotes in einem Podcast, also so ein Fenster, in dem man ein paar Informationen unterbringen kann. Da wird es zum einen den Link geben zu dieser Arte-Doku, damit man da selber auch mal einen Blick reinwerfen kann. Das ist ganz wichtig. Und natürlich ein Link auch zur Anmeldung zum Webinar. Ganz wichtig bei uns, du hast es schon gesagt, die Webinars sind kostenlos. Man muss sich nur anmelden, man kann teilnehmen und wir sprechen 1 Stunde miteinander, stellen das Thema vor. Und bekommt auch noch Informationen, wenn man möchte. Also eine ganz einfache, unkomplizierte Art, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und von echten Fachleuten was erzählen zu lassen. Das ist das eine. Und dann haben wir natürlich in 2 Monaten unseren Podcast Nummer 3. Schon eine Idee, um was es gehen könnte in 3 Monaten? In 2 Monaten bei Nummer 3. So ist es.
Ja, Cedric, eine Idee habe ich schon. Und zwar finde ich, dass Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Aspekt unseres täglichen Lebens ist. Das wird jeder sicherlich bestätigen können, der einmal nicht die richtigen Worte gefunden hat. Also möchte ich mich mit dir zusammen in der nächsten Folge damit beschäftigen, welchen Einfluss wir auf den Projektverlauf nehmen können und welchen Einfluss dabei die Kommunikation und die Interaktion mit Projektbeteiligten hat und haben kann.
Das klingt spannend. Da bin ich ja wieder bei meinem Kneipenthema, denn Kommunikation ist alles, glaube ich. Das haben wir heute auch festgestellt. Ja, das, man kann auch mal ruhig sein, man muss auch mal ruhig sein. Das ist auch ganz wichtig, gerade Menschen, die gerne und viel quatschen wie wir. Wir haben unsere Momente, wo wir dann einfach auch mal den Mund halten. Aber wenn es drauf ankommt, und ich glaube, das ist der Punkt, ist eine gute Kommunikation, eine qualitative Kommunikation und auch eine freundlich-menschliche Kommunikation in der heutigen schwierigen Zeit das Allerwichtigste. Insofern bin ich mir sicher, werden wir in 2 Monaten ein weiteres spannendes Thema haben.
Ja, dann bleibt eigentlich mir nur, mich bei allen Zuhörenden ganz herzlich zu bedanken. Und Cedric, ich freue mich auf unseren 3. Podcast, der dann in 2 Monaten folgt.
Alles klar. Mein lieber Thomas, vielen Dank. Du als Co-Host und der sozusagen auf die Straße geht für uns, die Eindrücke sammelt, die Messeeindrücke gesammelt hat diesmal. Da war eine Menge, was auf dich eingestürzt. Ich fand es hochspannend. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gefallen. Ich sage auf jeden Fall danke von meiner Seite fürs Zuhören. Wir freuen uns dann, Sie auch wieder begrüßen zu dürfen in 2 Monaten bei unserem Podcast Nummer 3. Dann lassen wir es wieder für Sie knistern. In diesem Sinne, schöne Zeit, bis bald und Servus.
Das war Knisternde Geotechnik. Der Podcast mit Watermann und Weikemeyer.